Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Antran im Studio, herzlich willkommen. Der Atomausstieg bis 2022 in Deutschland ist beschlossen. Doch wohin mit dem radioaktiven Müll? 90 Teilgebiete kommen laut Bundesgesellschaft für Endlagerung in Frage. Das Zwischenlager Gorleben ist nicht mehr dabei. Reaktionen zu dieser Entscheidung aus dem Wendland hören Sie gleich in unserer Sendung. Wer steckt hinter der rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln? Und warum hat es so viele Ermittlungspannen gegeben? Darüber hat der Berliner Innenausschuss im Abgeordnetenhaus gerade beraten. Die Ergebnisse fasst unser Korrespondent später zusammen. Und David gegen Goliath. So oder so ähnlich ist das Vergabeverfahren zum neuen Bundeswehr-Sturmgewehr abgelaufen. Durchgesetzt hat sich, Stand jetzt, der Underdog aus Thüringen, CG Hänel, gegen den langjährigen Lieferanten Heckler & Koch. Wir stellen Ihnen das Unternehmen aus Südthüringen vor. Gorleben ist in der Anti-Atomkraft-Bewegung zum geflügelten Begriff geworden. Einst sollte hier in einem Salzstock im Wendland Deutschlands atomares Endlager entstehen. Und nun, heute, das Aus für Gorleben bei der Endlagersuche. Gorleben sei nicht der bestmögliche Standort, so Steffen Karnitz, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, kurz BGE, heute in Berlin. Die BGE hat deutschlandweit Gebiete auf ihre geologischen Voraussetzungen als mögliches Atommüll-Endlager überprüft und einen Teilbericht veröffentlicht. Während in 90 Gebieten die Suche und die Diskussion über radioaktiven Müll weitergeht, heißt es im Wendland vorerst aufatmen. Alexander Budde hat Reaktionen vor Ort gesammelt.
So manch eine Flasche Bio-Schaumwein dürfte im Wendland zur Feier des Tages geköpft werden. Die Atomkraftgegner in der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg protestieren seit 4 Jahrzehnten. Sie haben Mist auf Kreuzungen gekippt und Gleise angesägt, um Castortransporte in Zwischenlager aufzuhalten. Sie haben sich aber auch durch ungezählte Studien, Gutachten und Gesetzestexte gegraben. Zuletzt mit fachlicher Unterstützung des Öko-Instituts in Freiburg. Aus dieser Perspektive ist es eine Genugtuung, wenn Steffen Karnitz, der Chef der Bundesgesellschaft für Endlagerung, das Ausscheiden Gorlebens verkündet.
Das hängt einmal an dem mangelhaften Rückhaltevermögen, das hängt zweitens an den hydrochemischen Verhältnissen in Gorleben und das hängt drittens am Deckgebirge, das nicht intakt ist.
Im Wendland sind sie stolz auf eine in Jahrzehnten gewachsene Streitkultur. Eine Streitkultur, die sich längst nicht darin erschöpft, dass politisch bewegte Bürger eine ihnen unliebsame Entscheidung verhindern oder sabotieren wollen. Ebenso nüchtern wie der BGE-Chef kommentiert denn auch der BI-Vorsitzende Martin Donat die historische Entscheidung, Gorleben aus dem weiteren Suchverfahren herauszunehmen.
Erstmal glaube ich, dass das Know-how, was hier in 4 Jahrzehnten angehäuft worden ist, auch für zukünftige Standorte von großer Bedeutung sein wird. Aber es ist außerdem so, dass wir ja immer gesagt haben, das gesamte Problem muss betrachtet werden. Auch wir sind weiterhin ein Zwischenlagerstandort, also auch wir haben ein Interesse daran, dass es eine verantwortbare Lösung für den Müll gibt. Und zwar für alle Arten von Müll, nicht nur für den hochradioaktiven Müll. Das heißt, wir sind noch lange nicht am Ende.
Zumal im Zwischenbericht der BGE nun zahlreiche andere Regionen in Niedersachsen als potenziell geeignete Salzgebiete ausgewiesen sind. Darauf verweist auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies von der SPD in einer ersten Reaktion.
Erstmal ist wichtig dabei, dass das eine fachlich-sachliche Entscheidung ist, die dort getroffen worden ist. Das ist, glaube ich, wichtig für all die Gebiete, die drin sind. Und es zeigt sich zweitens, dass das eben damals eine rein politische Entscheidung war, weil es eine Reihe von Regionen jetzt gibt, in denen ja Salzvorkommen da sind, die alle nach dieser Bewertung ja scheinbar besser geeignet sind als der Standort Gorleben.
Nach dem Scheitern von Gorleben als quasi politisch gesetzten Standort für ein Atommüllendlager hatten CDU, SPD und Grüne 2013 mit dem sogenannten Standortauswahlgesetz einen kompletten Neustart bei der Endlagersuche versprochen. Lies appelliert eindringlich an seine Politikerkollegen in Bayern, dieses rein auf wissenschaftlichen Kriterien basierende, transparente und partizipative Verfahren nicht weiter mit politischen Querschüssen zu untergraben. Wer den Prozess grundsätzlich in Frage stelle, werde mit ziemlicher Sicherheit wieder in der Sackgasse landen, prophezeit auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil.
Gorleben ist ein Symbol gewesen für eine Atompolitik, die letzten Endes existenzielle Entscheidungen im Hinterzimmer auskungelt, die auf keiner sachlichen Basis beruht hat und die vor allen Dingen auch über Jahre hinweg der Öffentlichkeit gewissermaßen vorenthalten wurde. Gorleben ist auch das Symbol für einen jahrzehntelangen Widerstand gegen eine solche Politik.
Diesmal soll alles anders laufen als vor 40 Jahren in Gorleben. Die BGE hat im Geheimen in den letzten 3 Jahren alle Salz-, Ton- und Granitvorkommen anhand von vorliegenden Geodaten darauf untersucht, ob sie für ein Atomendlager in Frage kommen. Diese Datenflut haben die BGE-Geologen dann anhand von vorgegebenen Kriterien destilliert. Mindestens 300 Meter tief muss so eine Gesteinsformation liegen und groß genug sein, um ein Endlager zu umhüllen. Von vornherein ausgeschlossen sind Regionen, wo es alte Bergwerke, Vulkanismus und Erdbeben gibt. Viele dieser Teilgebiete, die unter dicht besiedelten Städten, Kulturdenkmälern und Naturschutzgebieten liegen, dürften in den weiteren Verfahrensschritten ausscheiden. Unterdessen richtet sich die atompolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion Miriam Staute direkt an die Aktivisten im Wendland. Mit ihrem zähen Rebellentum hätten sie die Tür für ein neues Suchverfahren überhaupt erst aufgestoßen.
Wissenschaftler haben ja zum Teil ihre Jobs damals verloren, weil sie eben auf diese Mängel hingewiesen haben. Jetzt muss alles dran gesetzt werden. Die Sorgen auch aus den neu betroffenen Regionen ernst zu nehmen und Verbesserungen des Verfahrens auch wirklich mit umzusetzen.
Mit ihrer ersten Eingrenzung der in Frage kommenden Gebiete stelle die BGE die Betroffenen nämlich schon wieder vor vollendete Tatsachen, beklagt Wolfgang Ehmke. Zwar hat sich der Sprecher der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg streng vorgenommen, das neue Suchverfahren nicht von vornherein in Bausch und Bogen zu verdammen. In Sachen Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe gäbe es allerdings noch reichlich Luft nach oben.
Da braucht man einfach als Unterstützung geowissenschaftliche Expertise, Leute, die nicht in diesem Verfahren beteiligt sind, die draufschauen und sagen, da sind Schwachstellen, das geht gar nicht oder das müsste man anders machen.
Niedersächsische Reaktion zum Aus für Gorleben bei der Endlagersuche von unserem Korrespondenten Alexander Bude zusammengestellt. Haben die Ermittler Fehler gemacht? Es geht um eine mutmaßlich rechtsextreme Anschlagsserie, die Berlin-Neukölln zwischen 2016 und 2018 heimgesucht hat. Betroffen sind vor allem linke Initiativen und Politiker. Die Untersuchungen führen bisher ins Leere. Durch Medienberichte sind immer wieder Versäumnisse der Ermittlungsbehörden und mögliche Verstrickungen von Polizisten bekannt geworden. Zuletzt hat die Generalstaatsanwältin 2 Staatsanwälte versetzt, die bisher mit den Fällen befasst gewesen sind. Gegen sie besteht der Verdacht auf Befangenheit. Nun hat eine Sonderkommission die Vorfälle neu aufgerollt. Sebastian Engelbrecht über die aktuellen Erkenntnisse zur Anschlagsserie in Neukölln.
Im Mai 2019 gründete der Berliner Innensenator Andreas Geisel eine Sonderkommission der Polizei. Sie trug den Namen Focus und sollte den Durchbruch bringen bei den Ermittlungen wegen einer beispiellosen rechtsextremistischen Anschlagsserie im Bezirk Neukölln. In den vergangenen 4 Jahren sind in Neukölln 72 Straftaten passiert. Lebensgefährliche Brandanschläge auf Autos, Körperverletzungen, eingeschlagene Scheiben, Drohschmierereien. Alle diese Taten richteten sich gegen Frauen und Männer, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Es ist den Behörden in 4 Jahren nicht gelungen, die 2 Hauptverdächtigen zu überführen, den ehemaligen NPD-Politiker Sebastian T., 34 Jahre alt, und den ehemaligen AfD-Bezirkspolitiker Thilo P., 37 Jahre alt. Dafür, dass die beiden die Brandanschläge, Morddrohungen und Schmierereien begangen haben, fanden die Behörden bis heute keinen Beleg. Weder Polizei, Landeskriminalamt, Verfassungsschutz noch die Staatsanwaltschaft haben schlagkräftige Beweise sammeln können. Die Opfer der Anschlagsserie erhofften sich von den Ermittlungen der 30-köpfigen Sonderkommission die lang ersehnten Beweise gegen die beiden mutmaßlichen Haupttäter. Aber die heutige Vorstellung der Ergebnisse im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses war für die Betroffenen eine Enttäuschung. Polizeipräsidentin Barbara Slowik musste eingestehen, dass die Ermittler keine Beweise gegen die mutmaßlichen Täter finden konnten.
Ich bitte aber an dieser Stelle nochmal nachdrücklich den Gedanken zumindest zuzulassen, dass dies maßgeblich auf die schwierige Beweisführung in diesen Deliktsbereichen, die hier eine Rolle spielen, zurückzuführen ist. Ich meine damit Inbrandsetzung von Autos und Farbschmierereien an Hauswänden. Kern ist, dass es in der Stadt zahlreiche potenzielle Tatobjekte für Brandstiftungen gibt. Die Taten werden nachts begangen. Wir finden regelmäßig keine Sachbeweise oder Tatzeugen.
9 weitere Brandstiftungen haben die Sonderermittler nun identifiziert, die sie ebenfalls der rechtsextremistischen Anschlagsserie zurechnen. Aber weder für diese noch für die zuvor schon bekannten fanden sie Beweise. Der Ermittlerkommission gelang es nicht, die Daten auf dem Laptop des Verdächtigen Sebastian T. zu entschlüsseln. Auch das Bundeskriminalamt und die europäische Polizeibehörde Europol konnten dabei nicht helfen. Im Zusammenhang mit der Anschlagsserie stehen auch die Behörden selbst in der Kritik. Seit Monaten ist bekannt, dass ein Polizist mit einem der Hauptverdächtigen in einer AfD-Chatgruppe in Kontakt stand. Ein anderer Polizist, der zu einer Ermittlergruppe Rechtsextremismus gehörte, soll einen afghanischen Flüchtling zusammengeschlagen haben. Im März 2018 soll ein Beamter des Berliner Landeskriminalamts den mutmaßlichen Täter Sebastian T. und weitere Rechtsextremisten in einer Neuköllner Kneipe getroffen haben, die auch als Hertha BSC-Fankneipe bekannt ist. Nach dem privaten Treffen sollen der Beamte und der Verdächtige gemeinsam im Auto des Beamten abgefahren sein. Mitarbeiter des Verfassungsschutzes haben das Treffen beobachtet, aber nach wie vor gibt es auch hier keinen zweifelsfreien Beweis, dass es das Treffen überhaupt gegeben hat. Bekannt wurde allerdings, dass mittlerweile nur noch Polizeibehörden anderer Bundesländer im Zusammenhang mit der Anschlagsserie die Verdächtigen observieren. Ein Hinweis darauf, dass das Vertrauen in die eigenen Polizeikräfte erschüttert ist. Kritik am Bericht kam im Innenausschuss auch von Benedikt Lux von den Grünen, die in Berlin mitregieren. Lux bemängelte, dass die öffentliche Fassung des Berichts nur 12 Seiten umfasst.
Dieser Bericht, der jetzt, ich sag mal, zu 90% auch schon Bestandteil des Zwischenberichts war, ist nicht geeignet, die Erschütterung in das Vertrauen der Polizei trotz aller Bekenntnisse, die ich auch teile und trotz allen Grundvertrauens, das ich auch habe, aber das erschütterte Vertrauen bei den Opfern der rechtsextremen Straftatenserie wiederherzustellen.
Entscheidend, so Lux, sei der Umgang mit den Opfern. Deren Interesse an einer umfassenden Aufklärung der Anschlagsserie sieht Lux durch den vorgelegten Bericht nicht genügend berücksichtigt.
Immer noch keine Ermittlungsfortschritte trotz Sonderkommission zur Anschlagsserie in Neukölln. Aus Berlin berichtete Sebastian Engelbrecht. Dieser Zuschlag des Bundes kam überraschend. Statt wie bisher Heckler und Koch soll nun ein Waffenhersteller aus Südthüringen die neuen Sturmgewehre der Bundeswehr produzieren. Sein Name? C.G. Hänel. Damit verliert Heckler und Koch nach über 60 Jahren den Auftrag für das Bundeswehr-Sturmgewehr. Wahrscheinlich, denn das Unternehmen hat formell bereits Rüge beim zuständigen Beschaffungsamt eingereicht. Damit könnte sich die Auftragsvergabe noch verschieben oder gar scheitern. Zuvor hatte sich Heckler und Koch bereits über Unstimmigkeiten während des Vergabeverfahrens beschwert. Aus Militärkreisen heißt es dagegen, für das Sturmgewehr von Hänel spreche vor allem der Preis. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Waffenunternehmen? Henry Bernhard hat sich in Suhl auf Spurensuche begeben.
Schon weit entfernt kann man hören, womit man es auf dem Suhler Friedberg zwischen Autobahn und Wäldern zu tun hat. Im Schießsportzentrum wird scharf geschossen, über und unter der Erde. Auf der Schützenstraße, einen halben Kilometer weiter, geht es in ein kleines Gewerbegebiet. Dort sitzen die Firmen Merkel und Hähnel. Die in grau-weiß-brauner, ausdrucksloser Gewerbegebietsarchitektur gehaltenen Gebäude sind aber für Betriebsfremde unzugänglich, vor allem für Journalisten. Auch draußen, nach Dienstschluss, will keiner der Mitarbeiter reden über den Großauftrag der Bundeswehr. 120.000 Sturmgewehre für eine knappe Viertelmilliarde Euro sollen hier gefertigt werden. Das Gewerbegebiet hat eine Sula-Adresse, gehört formal aber zu Schleusingen, ein kleiner Ort im Thüringer Wald mit nicht mal 6.000 Einwohnern. Der Schleusinger Bürgermeister André Henneberg begrüßt die Entscheidung der Bundesregierung für den Standort in Thüringen.
Ich war schon erfreut darüber, dass eine regionale Firma so einen Auftrag bekommen kann. Fakt ist, dass bei so einem Riesenauftrag sicherlich auch ein bisschen was an Unternehmensgewinn abfallen wird, sonst würde die Firma das nicht tun. Und natürlich rechnen wir mit Gewerbesteuereinnahmen, aber inwieweit die kommen und wann und in welcher Höhe, kann man natürlich nicht sagen.
Man wisse schließlich nie, wo internationale Konzerne ihre Gewinne versteuern würden, meint Henneberg. Seit 2007 gehören Merkel und Hähnel zum Rüstungskonzern Caracal International mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die beiden eng miteinander verflochtenen Firmen sind seit dem 19. Jahrhundert bekannte Suhler Marken, die vor wenigen Jahren wiederbelebt wurden. Suhl war einst die kleinen Waffenschmiede Europas. Hier wurden aus dem Eisenerz der Gegend Jagd- und Kriegswaffen hergestellt. Bis hin zum modernen Sturmgewehr der deutschen Wehrmacht, das der Hobby-Militärhistoriker Rigo Herold erforscht hat.
Wenn man das Thema Sturmgewehr mal betrachtet, von ganz früher her, wurde das ja wirklich bei Hähnel geboren. Wo es jetzt immer noch die Riesendiskussionen gibt, wurde jetzt die Kalaschnikow davon abgebaut oder nicht. Aber bis zum Zweiten Weltkrieg war Suhl sehr interessant, weil da wurden eben im Wesentlichen die Sturmgewehre, wie man sie heute kennt, dort final schon mal entwickelt.
Von all den erfolgreichen Kriegswaffen erzählt auch das Waffenmuseum in Suhl. Wofür die Waffen allerdings dienten, wer sie herstellte, im Zweiten Weltkrieg etwa in der DDR, darüber schweigt das Museum. Schließlich wirbt die Firma Hähnel auf den Eintrittskarten. Nur vor dem historischen Gebäude steht verschämt ein Schild, das daran erinnert, dass in Suhl im Zweiten Weltkrieg auch 8.500 Zwangsarbeiter in der Waffenproduktion schuften mussten. 150 von ihnen haben das nicht überlebt. Die Stadt Suhl hat 150.000 Euro in den Entschädigungsfonds für Zwangsarbeiter eingezahlt. Das sind genau 14,70 Euro pro Zwangsarbeiter. Suhl blieb auch in der DDR ein wichtiger Waffenproduzent, lieferte unter anderem wichtige Teile für die Kalaschnikow. Kurz nach der Wiedervereinigung erklärte sich Suhl zur Stadt des Friedens, 14 Jahre später zur Waffenstadt Suhl. Der Oberbürgermeister von Suhl will zurzeit lieber gar nicht über den 240 Millionen Auftrag für Hähnel sprechen. Die Firma selbst hat nur ein Statement veröffentlicht, Nachfrage zwecklos.
Die Unternehmensgruppe bildet alle Kernkompetenzen des Waffenbaus mit 120 spezialisierten und hochqualifizierten Mitarbeitern ideal ab. Insbesondere die Rohrfertigung als einer der wesentlichen Faktoren für die hochwertige Qualität ist am Standort Suhl in der Merkel-Gruppe mit den erforderlichen Kapazitäten vorhanden.
Zweifel waren laut geworden, ob so eine kleine Firma so einen großen Auftrag, 120.000 Sturmgewehre, überhaupt bewältigen kann. Hähnel erklärt dazu, 90% des Volumens in Deutschland realisieren zu wollen. Rigo Herold schätzt ein,
wenn man weiß, wie man solche Gerätschaften fertigt, kann man das auch relativ zügig hochskalieren.
Und die Fähigkeiten seien in Suhl zweifelsohne vorhanden.
Die DDR-Militärwaffen hatten ja international einen sehr guten Ruf in Qualität und so weiter. Und da eben ein wesentlicher Teil der Lauf in Suhl gefertigt wurde, sind natürlich da auch über die ganzen Jahre wesentliche Kompetenzen noch hängen geblieben. Das ist nicht wirklich trivial, die ganze Geschichte. Und da gibt es sehr, sehr viele Parameter, wo man was schief machen kann, dass eben dann der Lauf nicht lange hält oder letztendlich auch schief schießt, krumm wird und so weiter.
Und eben die mangelnde Standfestigkeit des Laufes war ja der Grund, warum die Bundeswehr ihr jetziges Sturmgewehr von Heckler und Koch ersetzen will. Dass es nun eine Thüringer Waffe werden soll, freut nicht alle, meint Schleusingens Bürgermeister André Henneberg.
Die einen sagen, ja super, die Waffenstadt Suhl ist wieder mal im Gespräch und ein enormer Schub für die Wirtschaft in der Region. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, ja und Kriegswaffenproduktion, das ist absolut verwerflich, kann man nicht tun. Aber wenn es Merkel oder Hähnel nicht tut, dann tut es jemand anderes.
Die baden-württembergische Firma Heckler & Koch hat inzwischen Rüge beim zuständigen Beschaffungsamt eingelegt. Sie wollen die Vergabe des Auftrags nach Thüringen nicht kampflos hinnehmen.
Aus Suhl berichtete Henry Bernhard. Digital unterrichten, wie funktioniert das? Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann macht den Praxistest. Heute Thema in Campus und Karriere, das war Deutschland heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören, mein Name ist Antran, machen Sie es gut.